Vater im Himmel, danke, bist du da, mit unter uns. Danke für das unglaubliche Geschenk von dir, dass du in uns leben willst, durch deinen Geist. Dass du nicht mehr den Tempel brauchst, aus Zedernholz und das Allerheiligste, sondern du willst in uns sein. Wir dürfen dein Tempel sein, das ist wahnsinnig. Ich wünsche mir, dass wir das irgendwie mehr begreifen, was das bedeutet, dass du so nah bei uns sein willst. Dass du uns frei machen willst von Sachen, die uns bingen und von dir forttreiben, weil du uns liebst, bedingungslos. Gleich, was wir in unserem Leben alles schon gemacht haben, was nicht gut war, wo wir sie abkommen von dieser goldigen Strasse zu dir, du liebst uns und nimmst uns an. Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen von Jesus, dass du heute Morgen zu uns redest. Dass du mehr brauchst, ja, aber dass du der bist, der zu uns redet. Wir brauchen dich. Du bist der, der Leben und Herz verändern kann. Du bist der, der uns ermutigen kann, der uns wirklich tragen kann, der uns wirklich heilen kann, wenn etwas hat gehen, vielleicht auch ganz tief in uns. Und ich wünsche mir, dass wir deine Anwesenheit, dein Dasein, dein Wirken heute dürfen zulassen, dass wir unser Herz auftun und dich reden. Du bist Herr, du stehst über allem. Amen. Ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten sind wir hier im Kehr, befinden wir uns in einer Kehrtwende. Ich dachte, ich schreibe es auf, dass ihr seht, wie ich mir das vorstelle. Wir sind als Kehr in einer Wende. Und da, mitten drin, ist Jesus Christus, sein Sterben für uns, sein sich ganz aufgeben für uns, dass wir dürfen frei werden. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass wir den Kehr, hier heisst es ja auch Kehr, weil wir den Kehr früher gemacht haben, dass wir den Kehr wirklich dürfen verwutschen und die Kurve noch mehr dürfen machen, ist das Zentrum Jesus Christus. Dann wird es aufgehen. Wir sind in der Kehrtwende, weil wir das Gefühl haben, wir machen in der letzten Zeit mehr Schritte im Leben, in Freiheit. Wir machen mehr Schritte zu Jesus her, zu einem Leben mit Jesus Christus zusammen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit manchmal hatten. Ich will nichts schlecht reden, aber ich habe das Gefühl, es geht etwas. Es ist eine Art wie eine Wende, in der wir drinnen dürfen sein, zusammen. Und wie kommt es zustande, dass man als ganze Gemeinde so in einem Kehr innen ist? Ich denke, das ist, weil die einzelnen Leute, die einzelnen Gemeindeglieder sich auf den Weg machen zu Jesus Christus her. Sie brechen auf dem Weg ins Leben, in Freiheit. Und da ist es mir wichtig zu betonen, wir haben ja schon mehr zusammen geredet, vielleicht hier, vielleicht als einzelne Leute, das Leben in Freiheit, das ist ein Prozess. Es ist hier nicht so, dass die Leute schon am Ziel sind, die ganz Frommen, die sind schon am Ziel und die anderen, die sind erst am Start. Leben in Freiheit, das ist ein Prozess, der das ganze Leben lang dauert. Da ist man nicht gut oder schlecht drin. Man ist unterwegs oder nicht unterwegs. Dort ist der Punkt. Man startet in das Leben in Freiheit, in diesen Prozess, wenn man sich zuerst mal eigentlich für Jesus entscheidet, wenn man zuerst mal Ausrichtung macht auf Jesus Christus als Herr, wenn man ihn aufnimmt ins Leben und sieht, du bist mein Chef ab jetzt. Ich sehe das, ich kann nicht selber und so. Das ist so der Einstieg in diesen Prozess. Und von dann an gibt es nicht die einen im Ziel, die anderen am Anfang, sondern es ist ein Prozess, wo wir alle drauf unterwegs sind. Und je mehr, dass wir es wagen oder je mehr, dass wir Schritte machen auf diesem Weg, umso mehr werden wir auch als ganze Gemeinde die Kehrtwende noch in Zukunft erleben dürfen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt, wo das noch hergeht. Das weiß Gott. Das Umkehren, das ich vorhin gesehen habe, wo wieder Einstieg ist in diesen Prozess her zu Jesus Christus, in das Leben, in Freiheit, das Umkehren, das sich dann auch wieder wiederholt im ganzen Prozess, genau darüber möchte ich gerne mit euch heute Morgen nachdenken. Was ist eigentlich Umkehren. Was meint das genau? Wir müssen uns zuerst ein paar Definitionsgedanken machen. Es gibt in der Bibel viel wird über Umkehr geredet. Es gibt viele verschiedene Wörter, die über Umkehr reden. Und ich möchte hier einen Abriss davon mal geben. Es gibt zum Beispiel das griechische Metanoia. Ich habe es unten noch klein noch Deutsch hergeschrieben, für alle die, die nicht mehr fließend Griechisch lesen. Metanoia bedeutet unter anderem, eben, es wird mit Umkehr häufig übersetzt, bedeutet ein Umdeichen, eine Sinnesänderung, ein Umkehren von meinem Deichen. Und es wird häufig eben mit entweder Umkehr oder mit Buß übersetzt. Kehrt um, oder andere Übersetzungen sagen, tut Buße. Dort ist häufig das Wort Metanoia hinten dran, wo eben die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Bedeutungen kann haben. Ganz ein ähnliches Wort, jetzt hier seht ihr, das kennen wir vielleicht, Pi, Epistrophe, das ist ein anderes, sehr verwandtes griechisches Wort, Epistrophe, bedeutet auch so viel wie Rückkehr, also zurückkommen oder umdrehen, umkehren, wird häufig als Bekehrung, Bekehrung übersetzt. Dann wissen wir, dass die Bibel im Urtext ja nicht nur griechisch geschrieben ist, sondern im Alten Testament hebräisch vor allem. Und da gibt es ein Wort, das dann später häufig ins Griechische als Metanoia ist übersetzt worden. Man hat ja das Alte Testament, das Hebräische, hat man auch ins Griechische übersetzt. Septuaginta sieht man vielleicht etwas. Und dort ist ein Wort, Schuv, wo das so, das kann ich jetzt definitiv auch nicht mehr lesen, da hat man vom Mathe her hat man da noch ein bisschen Glück, aber hier hört es näher auf. Schuv, das ist Hebräisch, und das geht jetzt noch, ist irgendwie noch ein bisschen fetter von der Bedeutung her, was es kann sein. Wird aber im Griechischen häufig als Metanoia übersetzt, das kann er heissen, zurückkommen. Das heisst ja, man war an einem Ort und man kommt wieder zurück. Zurückkommen, umdrehen, erneuern, reparieren. Und was ich ganz interessant fand, es kann heissen, zurückgebrungen sein. Also es ist indirekt. Jetzt bin ich auf einmal nicht mehr der Akteur. Wenn ich umkehre, kehre um, das kann heissen, ich werde umgekehrt. Also es ist irgendwie ein Akteur von aussen, der in mein Leben eingreift. Umgekehrt sein oder zurückgebrungen sein, kann das Schuf auch bedeuten. Man hat dann auf Latinisch reden, das ist ein bisschen die Mode gekommen, hat häufig diese Wörter mit Paenitentia übersetzt. Das ist eigentlich Reue oder Buß. Und jetzt wird es noch interessant von mir aus gesehen, machen wir heute noch einen Ausflug, das ist jetzt nicht mehr direkt auf Umkehr, aber jetzt hat man das häufig abgeschliffen, sieht man dem, also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das wie eine Gassensprache war oder was. Auf jeden Fall hat man statt Paenitentia, hat man auch häufig gesehen, Poenitentia. Also hier ist nicht ein O, A, sondern ein O gewesen, das hat man so ein bisschen schauergebiger gegangen, Poenitentia. Und von dem hat man unzutreffend, das ist vom Wortstamm her, was herkommt, hat man auch Straf abgeleitet, weil Poena ist Straf. Und jetzt merkt ihr vielleicht schon, jetzt hat man zuerst einen Buß gehabt, den ich vorhin, das, was ich ja gesehen habe, hat noch nichts mit Straf zu tun gehabt. Und jetzt im Lateinischen, mit dem Abschliff, mit dem falsch ableiten, ist man auf einmal in eine Bedeutung gekommen von diesem Buß, wo man heute auch noch sehr viel verbreitet hat, wo eigentlich nichts mit dem Urtext von der Bibel zu tun hat. Der ist nämlich, Buß ist etwas, das sprachlich mit besser, mit Bass besser zu tun hat. Und das heisst, es hat irgendwo einen Nutzen oder einen Vorteil für jemanden. Das ist eine Genugtuung vom Sünder gegenüber Gott, hat das dann bedeutet. Und das hat dann geheissen, von aussen auferlegte Strafe oder Wiedergutmachung, die unabhängig ist von meinem Inneren, von meiner inneren Haltung, hat es dann verheissen, weil man da daran hat zum Mann gemacht auf das Mal. Das hat sich dann so ergeben, dass man Buß als Strafe hat empfunden, etwas, das mir auferlegt wird, und dann zahle ich, das ist wie bei den Polizisten, ich bin schnell gefahren, gibt es einen Buß, dann zahle ich, das ist gleich, ob ich innen teichen, das ist ein Löhl, wo man die Rechnung schickt oder nicht. Aber es ist dann wieder gut. Es ist eine Wiedergutmachung. Ich habe die 100 Stutz gezahlt oder vielleicht auch 1000, ich weiß nicht, wie der fahrt. Und dann ist das wieder gut und das hat gar nichts mit meinem Herz zu tun. Und das hat natürlich im Zusammenhang mit Umkehr, wie es, vor Bibel, wie es in der Bibel geredet ist, hat das Ganze etwas Wesentliches kaputt gemacht. Wir reden jetzt von Strafe. Von etwas, was eigentlich keine Rolle spielt, wie ich innerlich bin. Hauptsache, ich gehe den harten Weg und tue mir vielleicht harte Erbsen in die Schuhe, dass ich leide. Und dann kann ich etwas wieder gut machen. Aber das hat nichts mehr mit dem Urtext zu tun. Es wäre dort ändern gewesen, zurückgebrungen sein, erneuern, umdrehen. Im Ganzen dünkt es mir sehr wichtig, dass wir vielleicht das mitnehmen, ohne alles auswendig zu lernen. Umkehr ist eher eine Haltung als eine Tat. Umkehr ist eher eine Haltung als eine Tat. Es ist eher ein sich neu ausrichten als ein Vorwärtsgehen. Umkehren ist noch nicht die Sünde bekennen. Umkehren ist ausrichten auf Gott, jetzt im biblischen Zusammenhang. Es ist noch nicht irgendetwas Aktives sonst von uns. Es ist einfach eine neue Ausrichtung. Es ist eine Haltung und nicht etwas, was wir machen. Wenn du Jesus liebst von Herzen, dann streckst du dich nach ihm aus, automatisch. Wenn du Jesus liebst, dann willst du bei ihm sein und du bist bereit, dich durch seinen Geist zu verändern. Wenn du Jesus liebst, dann zieht es dich zu ihm. Es zieht dich zu ihm her. Du willst die Ausrichtung zu ihm, so wie ein Magnet der andere anzieht. Es geht nicht anders, wenn du Jesus liebst. Psalm 42 drückt es schön aus. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das Herz, das Jesus liebt, schreit zu Gott. Das will ihn schauen, das will bei ihm sein, das zieht es zu ihm her. Ich glaube, wir haben häufig, und ich schliesse mich da auch mit ein, das ist mir noch nicht so lange klarer geworden oder anders klar geworden, im Zusammenhang mit Umkehr ein letztes Bild, dass man sieht, jemand ist auf Abwägen, will nichts von Gott wissen, und dann kehrt er um oder sie, sagt, ja, Jesus, ich will dich annehmen als mein Chef in meinem Leben. Ich sehe, dass ich nicht bestehen kann vor dir, Gott. Ich nehme dieser Lösungswerk an. Ich bekehre mich. Das ist die erste Umkehr. Ich bekehre mich. Und jetzt ist gut. Ich bin jetzt bekehrt. Ich komme jetzt in den Himmel. Alles ist gut. Fertig. Jetzt habe ich nicht mehr mit dem Thema Umkehr zu tun. So habe ich das Gefühl, wird es häufig gelebt. Wir arbeiten so, wenn man aktiv ist, evangelistisch, arbeitet man darauf her, dass die Leute dorthin kommen, dass sie sich bekehren. Die Modernen, vielleicht, die schon ein bisschen weiter teilen, überlegen auch noch, ja, was macht man denn mit den Leuten, die sich bekehren? Andere gehen einfach wieder hin und dann können sie das selber schauen. Und dann haben wir nichts mehr mit Umkehr zu tun. Und ich wollte jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gesehen, die Bekehrung ist nichts Wichtiges. Das sage ich jetzt nochmal so explizit. Ich sage nicht, die Bekehrung ist nicht wichtig. Aber ich behaupte, mit der Bekehrung haben wir nicht einfach das letzte Mal mit Umkehr zu tun gehabt. Wir werden in unserem Leben gern wieder mit Sachen konfrontiert oder wir machen etwas oder wir teilen etwas, was uns langsam, vielleicht merkt man es gar nicht recht, wie fortbringt von dieser Ausrichtung, die wir bei der Bekehrung bekommen. Vielleicht sehen wir auf das Mal nicht mehr so klar wie am Anfang und es geht so langsam, dass man gar nicht recht merkt, dass man auf das Mal die Ausrichtung gar nicht mehr hat. Man lebt so, kommt irgendwie hier und da ein bisschen vom Weg ab und merkt gar nicht, dass man nicht mehr überall in jedem Lebensbereich dorthin schaut, wie man am Anfang geschaut, nach der Bekehrung. Aber wir brauchen das, wieder das Umkehren. Wieder das Neue umkehren, auf Gott ausrichten. Gehen wieder, es will uns wieder abnehmen, wir kommen wieder vom Weg ab. Und dann können wir uns, wir dürfen uns wieder ausrichten auf Jesus Christus. Gehen wieder neu, unser Inneres zu ihm herdrehen. Wir müssen für das nicht besonders schlimm drin sein. Es muss uns nicht bewusst sein, dass wir etwas, eine ganz schlimme Sünde gemacht haben. Wir dürfen uns auch sonst, so wie der Hirsch, dürfen wir uns wieder ausrichten auf Jesus, weil sie es zu ihm herzieht und das bewusst gäng wieder machen. Das braucht nicht 100 Bekehrungen, das sage ich auch nicht. Ich würde mal sagen, die erste Umkehr ist Bekehrungen und dann kehren wir uns auch gäng wieder um. Das ist so wie ein Lebensstil, das ist wie eine Haltung, das ist etwas, was uns durchdringt, dass wir gäng wieder zu Gott schauen, dass wir gäng wieder die Ausrichtung zu ihm. Ich glaube, da dürfen wir uns nicht vormachen, persönlich, und das könnt ihr für euch ganz selber prüfen, vor Gott. Ist es so, dass ich manchmal schon abgedreht werde von diesem Weg, dass ich auch vorkomme? Ich denke, das ist normal. Darum brauchen wir gerne wieder das Umkehren, das Zurückkommen wieder zu Gott. Ein jüdischer Religionsphilosoph, der Martin Buber, der war vor 100 Jahren so alt wie ich jetzt, der hat mal gesagt, die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Ich glaube, es hat etwas Wahres dran. Das finde ich auch interessant, ich habe es vorhin am Anfang gesehen, bei den Bedeutungen von den Wörtern, was es so alles kann heissen, auch die Epistrophe, das Griechische, wo als Umkehr oder als Bekehrung zum Teil übersetzt wird, das kommt noch ein bisschen auf den Zusammenhang nachher drauf an, wo die Wörter drinstehen im Urtext. Das Epistrophe, das gibt es auch heutzutage noch als Wort, und das gibt es zum Beispiel in der Musik Epistrophen oder beim Schreiben von Texten redet man von Epistrophen und das ist so eine Art Wiederholung. Am Ende von einem Satz oder von einem Bits, da bin ich auch zu wenig jetzt der Experte, aber das gibt auch heute das Wort und bedeutet eine Wiederholung. Das ist zum Beispiel im 1. Korinther 13,11, der erste Teil, haben wir so eine Epistrophe. Ich lese euch das mal. Wiederholung ist auf King. Ja, das hättet ihr auch selber gemerkt. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Das ist gäng am Schluss von Aussage kommt wieder das Kind. Das ist eine Epistrophe, das ist wie eine Wiederholung, die gäng wieder kommt. Und das tue ich mir schön, wenn wir das im Zusammenhang mit der Umkehr überlegen. Ist das eben auch wie eine Epistrophe? Das ist ja schon das griechische Wort an und für sich. Das ist etwas, was sich gäng wieder wiederholt. Das ist nicht Bekehrung zu Halleluja, Amen, jetzt ist fertig. Das ist etwas, so eine Haltung, die wir haben. Es sich wieder umkehren, es ging wieder ausrichten auf Jesus Christus. Eine Wiederholung, Epistrophe. Das hat der David, ja, das ist mal hier auch schon gesehen, das hat der David auch ganz schön gebetet, wie man die Haltung auch ausdrücken kann gegenüber Gott. Und das seht ihr, Ende Psalm 139, durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Richte mich neu aus. Ich will in deine Richtung schauen, ich will in deine Richtung gehen, gehen wieder neu. Und manchmal merken wir es ja gar nicht, dass wir etwas teilen oder dass etwas wie in uns gross wird, das gar nichts mit Gott zu tun hat, das nichts mit seinem Plan für uns zu tun hat. Dann kann er das prüfen. Wir können uns ihm auch so hergeben und sagen, bitte Gott, schau da, wie es um mich steht. Schau da, wie es bei mir ist. Und hilf mir, zeig mir auf, wie ich mich zu dir wieder umkehren kann. Aber wie das konkret kann gehen, das ist schon eine Frage, denke ich. Wie geht jetzt das konkret, das Umkehren? Jetzt glaubt man vielleicht mal, das ist ja vielleicht wirklich nicht nur eine Umkehr, aber wie geht denn das konkret im Alltag? Und da habe ich ein paar Ideen, so ein paar Ansätze, die ich gerne sage. Vielleicht Gibt es da innen jemanden, der mal negativ über jemanden geredet hat? Also ich will noch nichts anheichen, aber das kommt vor. Dann hast du die Möglichkeit zur Umkehr. Kehr um zu Jesus und bitte ihn, dass du gute Worte kannst verbreiten über andere Leute. Das ist jetzt das Umkehren, ist jetzt nicht unbedingt zu frömmer sein oder eben zu rühmen über die anderen oder zu gut reden oder nie mehr Fehler machen. Um das geht es nicht. Es geht um das Umkehren. Es ist nicht gut gewesen. Ich kehre um, wir merken das, ich kehre um und ich gebe es Jesus her. Er schaut dann, wie es weitergeht. Aber er schätzt das, er liebt das, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich kann nicht, ich will dich, ich schaue zu dir. Das ist die Umkehr. Vielleicht denke ich schon um ein Negativ über andere. Kehr um, richte aus an Jesus Christus. Oder du hast gemeint, du könntest etwas machen, etwas Gutes vielleicht etwas, was viel zu tun gibt, wo du bei Gott besser dastehst, als wenn du es nicht hättest gemacht. Kehr um. Oder du hast etwas gemacht, was du genau weißt, wenn du ehrlich bist zu dir selber, das war nicht gut gewesen. Das hätte ich nicht sollen machen. Man kann das verdrängen, manchmal monatelang, aber man wüsste es, es war nicht gut gewesen. Kehr um. Drehe dich ab von den falschen Wegen. Du hast vielleicht vor etwas Angst. Dir macht etwas Sorgen, dir lässt etwas einfach nicht los, was dich drücken will. Kehr um zu Jesus Christus, richte dich an ihm aus und gib ihm das her. Er steht über dem, nicht so wie wir. Und vielleicht hast du das Gefühl, Jesus gar nicht richtig zu kennen. Nicht die Person zu kennen, die andere davon reden. Der Jesus Christus ist für dich nicht der Erlöser von deinem Leben. Nicht der dich frei macht, wo du merkst, dass er dir Kraft gibt, dass er dir Halt gibt, dass er dir einen Frieden gibt ins Herz, der tiefer ist als alles andere. Kehr um zu ihm. Er wird sich freuen. Und ich denke, es ist gut und hilfreich, wenn wir mit Fragen rund um Umkehr, mit unseren Brüdern und Schwestern, die wir ja hier viel haben, darüber reden, füreinander beten, miteinander diskutieren. Und es ist noch wichtiger, ich habe das vorhin ja schon angetönt, es ist noch wichtiger, dass wir mit diesen Fragen, mit diesen Anliegen zu Gott gehen und auch in dieser Sache uns an ihm ausrichten und zu ihm her schauen. Aber ich will es wieder betonen, wir müssen jetzt aufpassen, wenn ich so rede. Es ist nicht etwas, was wir machen, das Umkehren. Es ist nicht etwas, was wir machen. Es geht um eine Haltung. Ich lese dazu gerne Epheser 2, 8-9. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Gott ist der, wo er rettet. Gott ist gnädig. Gott scheicht uns auch zu umkehren. Das ist das, was ich gesehen habe, von der Bedeutung her, was so schön ist im Hebräischen, das Umkehren zurückgebrungen sein. Gott ist derjenige, der es ausmacht. Ohne ihn sind wir gar nichts, haben wir gar nichts, wäre niemand, keine einzige gerettet. Aber durch seine Gnade dürfen wir umkehren zu ihm. Und er wird unser Leben verändern. Er will dein Leben frei machen. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine Bitte. Freut euch, kehrt von euren falschen Wegen um. Hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Haltet fest zusammen und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, der ein Gott der Liebe und des Friedens ist, bei euch sein. die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vielleicht stehst du in einer engen Beziehung zu Jesus und du schöpfst aus seiner Kraft. Du merkst, wie er dich Stück für Stück befreit, wie er mal da dran ist, mal dort und kommst gern wieder zu ihm zurück, du kehrst um. Dann halt daran fest, kehr gern wieder neu in dieser Epistrophe wieder zu ihm um, richte an ihm, an seiner Herrlichkeit, an seiner Macht aus und danke ihm für alles, was er dir schenkt. Vielleicht hast du dich schon mal für Jesus entschieden, vielleicht weißt du auch nicht so genau, wann das wäre gewesen. Erlebst aber das Unterwegssein mit ihm nicht so intensiv, wie andere darüber reden. Vielleicht ist es auch nicht so alltagsbezogen. Das ist mehr so eine Sonntagssache mit dieser Beziehung zu Jesus. Und das stört ja nicht und so, aber es ist nicht etwas, Jesus ist für dich nicht jemand, der im Alltag nach bei dir ist. Dann kehr heute innerlich um zu Jesus wieder. Er will dir Frieden schenken, eine Ruhe schenken, er will dir nach sein, er will dich begleiten, auch im Alltag, vom Ende bis Samstag. Vielleicht hast du dich noch gar nie konkret für Jesus entschieden. Willst du ihn aber gerne lernen kennen? Dann komm bitte nicht zu mir nach dem Gottesdienst. Ich bin noch ein bisschen irgendwo rum. Und dann helfe ich dir, einen idealen Gesprächspartner zu suchen. Jemanden, der zu dir passt, der dir wohl ist. Dass du noch Fragen kannst diskutieren, die du noch hast, die noch offen sind, rund um das Leben mit Jesus Christus zusammen. Wir sind bereit, ich bin es auf jeden Fall, und es hat viele Leute da, die bereit sind, mit dir darüber zu reden, was das bedeutet, an was dass man muss denken muss, vielleicht auch, was die Risiken sind und Gefahren, was mit sich bringt, wenn man sich für Jesus entscheidet. Das ist ja nicht eine Entscheidung, die keine Auswirkungen hat. Das wird Auswirkungen haben. Und da ist es wichtig, dass wir das richtige Verständnis haben, dass wir wissen, auf was wir uns einlassen. Aber wenn es dich interessiert, wie das ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du sogar schon lange da. Du gehörst vielleicht zu uns, zum Kehr, aber du hast gleich das Gefühl, ich habe das noch nie richtig gemacht, noch nie wirklich entschieden. Und willst du das nachholen? Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Mal einmal ist es dann zu spät, aber heute wäre es nicht zu spät. Also komm zu mir, wir wollen zusammen darüber reden, oder ich tue vermitteln gerne, und dann können wir zusammen beten und das Leben so Jesus übergeben, an ihn ausrichten. Er ist der, der das Leben ist. Er ist der Weg, der einzige Weg zu Gott. Er ist die Wahrheit. Jesus ist der Sieger. Und er will in unser Leben reinreden, er will uns bewegen, er will uns befreien von den Sachen, die vorziehen von Gott. Kehret um. Ich würde gerne noch mal beten mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du alles, was nötig war, hast geredet heute Morgen. Weil du hast die Macht und die Autorität, zu uns zu reden. Du bist Gott. Ich danke dir, dass wir dir wichtig sind. Dass du mit allen, die da drinnen hocken, eine Beziehung haben willst. Dass du unser Alltagsgott sein willst, genauso wie der Sonntagsgott. Du willst das Zentrum von unserem Leben sein. Und wünschst dir, dass wir uns ausrichten, gehen wieder nach dir. Ich wünsche mir, himmlischer Vater, dass wir spüren in uns innen, alle, wo wir stehen, an diesen unterschiedlichen Stellen im Leben, wo wir drinnen sind, auch gerade heute, dass du uns wie ein Signal oder wie ein Klöpferchen ist, dass wir spüren, wo dass wir Ausrichtung brauchen, auf dich her. Wo wir uns dürfen zu dir herkehren und wie das ganz konkret kann aussehen für uns. Dass du uns kannst überschütten mit deiner Liebe und uns kannst frei machen von Sachen, die uns drücken. Du bist Sieger. Amen.